Kritik ist Teil der Demokratie, sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht.
Sie sind ein Klempner der Macht.
Wer regiert Deutschland?
Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus.
Machtwechsel
mit Dagmar Rosenfeld
und Robin Alexander.
Mut, warum fehlt uns der Mut?
Mut haben kann nur der, der auch Furcht kennt. Der andere ist nur tollkühn. So hat es Willy Brandt einst formuliert und in diesem Brandtschen Sinne versucht sich auch Olaf Scholz in seiner Ukraine-Politik, was ihm nun vom französischen Präsidenten als Feigheit ausgelegt wird. Emmanuel Macron findet, dass ein strategischer Ruck durch Europa gehen muss und offensichtlich sieht er Deutschland als Bremser. Hat es schon länger im deutsch-französischen Verhältnis geruckelt, so kann man Macrons jüngste Äußerungen durchaus als Knall verstehen. In der Ukraine bröckelt die militärische Front gegen Russland und in Europa die strategische gegen Putin. Welche Folgen hat der Streit zwischen Berlin und Paris? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um die Neuauflage eines Klassikers der deutschen Sozialpolitik. Die Renten sind sicher. Vielleicht nicht so sicher wie das Amen in der Kirche, aber mindestens so sicher wie die Unzufriedenheit der Union mit der Umsetzung der asylpolitischen Maßnahmen, die im vergangenen November von Olaf Scholz auf der Ministerpräsidentenkonferenz zugesagt wurden. Am Mittwoch war mal wieder Ministerpräsidentenkonferenz und was dieses Mal dabei rumgekommen ist, auch das erfahren Sie hier bei Machtwechsel.
Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche.
Wir stehen zweifellos vor einem Moment in Europa, in dem es wichtig ist, nicht feige zu sein, so Emmanuel Macron am Dienstag bei seinem Besuch in Prag. Auch wenn Macron die deutsche Regierung nicht explizit nennt, so ist sie doch gemeint. Und sie fühlte sich auch angesprochen. Denn Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärte ebenfalls am Dienstag bei einem Besuch in Schweden:
We don't need really, from my perspective at least, discussions about boots on the ground or being more, to having more courage or less courage.
Übersetzt, aus meiner Sicht brauchen wir wirklich keine Diskussionen über den Einsatz von Bodentruppen oder ob mehr oder weniger Mut erforderlich ist. Robin, da belehren sich Frankreich und Deutschland auf Pressekonferenzen bei Auslandsbesuchen gegenseitig, wie mit der Unterstützung der Ukraine umzugehen ist. Ein an sich schon ungeheuerlicher Vorgang, aber vor dem Hintergrund eines Krieges in Europa unverantwortlich.
Ja, Dagmar, in der vergangenen Woche hatten wir ja schon einen Podcast aufgenommen über das deutsch-französische Zerwürfnis, wo uns viele Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, wir hätten noch nie so düster geklungen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder in den Ton fallen, weil du hast ganz recht, das ist ein ebenso bemerkenswerter wie seltsamer Vorgang, der auch noch mehr Facetten hat. Also beispielsweise die Außenministerin Annalena Baerbock war auf einer Westbalkanreise und legte einen spontanen Abstecher nach Paris hin, um dort mit ihrem Amtskollegen sozusagen das zerbrochene Porzellan wieder zusammenzukleben.
Aber für eine gemeinsame Pressekonferenz hat es dann offenbar nicht gereicht. Dafür hat es ja ziemlich harmonieträchtige Bilder via X gegeben mit einem, finde ich, noch harmonieträchtigeren Text. Geschlossen und entschlossen, gemeinsam sind wir stark. Also mehr Text-Bildschere geht doch nicht, wenn du als Bild nimmst, wie gerade Pistorius, Macron und Scholz miteinander umgehen.
Ja, also hast völlig recht. Also dass Pistorius aus Skandinavien den französischen Präsidenten in Prag so Volley nimmt, ist wirklich bemerkenswert, weil die Franzosen sind ja bei solchen Hierarchie- und Statusfragen noch klassischer unterwegs, als die Politik sowieso unterwegs ist. Also wenn, dann antwortet der Kanzler auf den Präsidenten, ja, und nicht der Verteidigungsminister. Also alles sehr seltsam. Aber ich will es mal versuchen, ins Positive zu wenden. Wenn man es ins Positive wendet, dann könnte man sagen, die Franzosen haben lange relativ wenig materiell für die Ukraine getan und Scholz hat das kritisiert. Ja, ungewöhnlicherweise ist in Paris nicht gut angekommen. Franzosen fühlten sich so ein bisschen ertappt und fühlten sich auch in eine Reihe gestellt wie ganz normale europäische Länder wie Belgien und Spanien. Und sie haben ja immer den Anspruch, ein besonderes europäisches Land zu sein. Aber jetzt passiert was, weil das Macron in Prag war. Die Tschechen sind ja diejenigen, die diese Initiative aufgestellt haben, Munition auf der ganzen Welt zu kaufen. Ist ja ein Zeichen dafür, dass sich da etwas bewegt. Und Frankreich hat sich ja so lange dagegen gewehrt, Güter, Rüstungsgüter außerhalb Europas zu beschaffen. Also kann man, wenn man es ins Konstruktive wenden will, dort einen Schimmer der Hoffnung sehen.
Du sagst richtigerweise, Frankreich hat sich lange gewehrt, aber den Widerstand hat Macron ja schon in der vergangenen Woche aufgegeben, auf dieser Ukraine-Konferenz in Paris, auf der er nachher dann auch über Bodentruppen gesprochen hat.
Wobei das Seltsame ist ja, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, das dachten wir ja alle und haben das auch im Podcast so erzählt und in unseren Zeitungen so geschrieben, aber in der zuständigen Ministerrunde in Brüssel, die darüber konkret entscheidet, haben die Franzosen einfach noch den alten Text weitergemacht. Also da hatte sich noch gar nichts bewegt. Und da ist die Hoffnung, dass das jetzt geschieht.
Das heißt also, auch jetzt nach der Ankündigung von Macron in Prag oder zumindest dem Lob für diese Initiative, hat sich in Brüssel noch nichts geändert.
Prag war ja jetzt erst und es war eigentlich das zweite starke Signal, dass Frankreich seine Haltung revidiert. Und man würde jetzt eigentlich sagen, jetzt müssen sie, ne? Aber weiß man's. Und auch, um fair zu sein, auch Deutschland blockiert ja immer noch, weil es gibt ja auch noch diesen Streit, ob die deutschen Militärhilfen angerechnet werden auf die europäischen Militärhilfen. Ja, und wo sozusagen, weil das Olaf Scholz will, Deutschland dort bremst. Also auch das ist noch nicht gelöst.
Werbung.
Wer war der echte Klaus Störtebeker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt?
Ich bin Wim Orts und ich nehme euch in meinem Podcast Aha History, 10 Minuten Geschichte, mit auf Zeitreise. Jeden Montag und Donnerstag beantworte ich Fragen zur Vergangenheit und dabei geht es auch um Themen, die so ganz sicher nicht im Geschichtsunterricht vorkommen.
Aha History. 10 Minuten Geschichte hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Du hast jetzt versucht, eine positive Seite aus diesem Streit hervorzuheben. Lass mich noch mal ein wenig dummig sein, weil der Streit um wer hilft, wie viel und wie, der ist in dieser Woche noch mal weitergegangen. Also du hast ja gesagt, Scholz ist derjenige, der seit Wochen durch Europa rennt und sagt, ihr müsst alle mehr tun. Und der sogenannte Ukraine-Support-Tracker des Kieler Instituts für Weltwirtschaft gibt Scholz recht. Und in diesem Index wird die Ukraine-Unterstützung von 41 westlichen Ländern erfasst. Und zwar geht es da wohl um humanitäre, finanzielle und militärische Hilfe. Und laut diesem Index ist Frankreich mit 635 Millionen Euro auf Rang 16. Und Deutschland liegt tatsächlich hinter den USA auf Rang 2. Die Veröffentlichung dieses Index hat jetzt dazu geführt, dass der französische Verteidigungsminister via Twitter oder X heißt es ja jetzt, wissen ließ, Frankreich hat sich bei seiner Militärhilfe für die Ukraine für operative Effizienz entschieden. Versprich, was du liefern kannst und liefere, was du versprechen kannst. Robin, eine erneute Spitze gegen Deutschland.
Ja, da sind halt zwei unterschiedlichen Philosophien. Das hatten wir auch schon letzte Woche erklärt. Überhaupt dieses ganze Zusammenrechnen und Veröffentlichen, das halten die Franzosen für Blödsinn. Ja?
Und das haben sie jetzt aber getan in Reaktion auch. Die Franzosen haben jetzt eine Liste veröffentlicht und da geht auch übrigens hervor aus dieser Liste, dass Frankreich insgesamt 3,8 Milliarden Euro an Kriegshilfe geleistet hat. Also eine andere Zahl als dieser Index, den ich eben zitiert habe. Also fühlt sich Frankreich unter Druck gesetzt?
Ja. Augenscheinlich, ne? Und man kann es sich natürlich auch erklären, das französische Militär ist so runtergerockt wie die Bundeswehr. Ja, also die haben auch nicht mehr viel, was sie rüberschieben können. Und Frankreich ist natürlich ganz, ganz anders verschuldet, als Deutschland es ist. Ja, also vielleicht ist Macron da auch ein bisschen ertappt und möchte sozusagen auch ein Politiker, der ja nicht persönlich zu einer Wiederwahl mehr antreten kann. Also bei dem es nicht darum geht, wiedergewählt zu werden, sondern ein Vermächtnis zu haben, also den Eintrag ins Geschichtsbuch. Und vielleicht möchte er da auch, weil er sich von Scholz in ein schlechtes Licht gerückt sieht, in Sachen zu wenig für die Ukraine tun, in die Vorhand kommen. Ja, so kann man sich das rationalisieren. Aber wenn wir ehrlich sind, wir sind ja ein Podcast aus dem politischen Berlin und nicht dem politischen Frankreich. Wir wissen es nicht und wir lesen unsere Korrespondentin Martina Meister, die Donnerstagmorgen in der Welt einen Text haben wird, wo zum Beispiel steht, Macron hat die Vorsitzenden aller französischen Parteien eingeladen, um sie zu briefen. Etwas, was sehr selten passiert. Und Macron möchte das Sicherheitsabkommen mit der Ukraine nochmal von der Assemblée Nationale beschließen lassen, obwohl es schon unterzeichnet ist. Also es gibt auch innerhalb Frankreichs Zeichen, dass da etwas geschieht.
Die Frage ist ja, was geschieht? Diese Frage stellt sich ja auch unsere Korrespondentin Martina Meister, die wie kaum jemand die französische Politik erklären kann. Sie sagt, ein Grund für diese Aktion könnte sein, dass es um den Schutz von Moldau geht. Da haben ja die Separatisten der Republik Transnistrien Moskau um Schutz gebeten. Und sollte Moskau dieser Bitte nachkommen, dann betrifft das direkt Frankreich, denn die Franzosen haben über 1000 Soldaten in Rumänien stationiert, weil sie die militärische Führungsrolle für die NATO mit der Mission Adler übernommen haben. Und sollten russische Truppen tatsächlich einmarschieren in Transnistrien, dann stünden französische Soldaten sozusagen an vorderster Front. Was hörst du aus dem Umfeld der Bundesregierung, wie sie sich erklären, warum Macron jetzt die Parteichefs einlädt und nächste Woche nochmal das Sicherheitsabkommen ratifizieren lassen will?
Also die wissen es auch nicht. Was man recherchieren kann, ist, dass diese Idee Boots on the Ground, die ja in der letzten Woche diesen deutsch-französischen Riss verursacht hat, auf dieser Konferenz in Paris, dass die dort zum ersten Mal ausgesprochen wurde, aber intern von den Franzosen schon länger ventiliert wurde. So, und die Franzosen haben aber ja danach auch Signale gesendet, Boots on the Ground würde keine Kampftruppen meinen, sondern das könnte auch meinen, etwas an der ukrainisch-belarussischen Grenze zu unterstützen oder das könnte Flugabwehr sein und so. Also es wird kein schlüssiges Konzept draus. Aber das Konzept von Macron ist ja ein bisschen auch das Konzept nicht zu zeigen. Ja, also er bekennt sich ja zu dieser strategischen Ambiguität. Er hat jetzt auch in Prag wieder gesagt, wir können nicht immer rote Linien ziehen gegen einen Mann, der ständig alle roten Linien wegwischt. Und damit ist natürlich Putin gemeint. Ja, also er bekennt sich ja dazu, dass er sich da nicht völlig in die Karten gucken lassen will. Und das ist natürlich ein Konfliktpunkt zu Olaf Scholz, der uns, glaube ich, wenn es schlecht läuft, noch Wochen und Monate erhalten bleibt, weil Scholz glaubt ja, dass er seine Bevölkerung, also die Deutschen, nur bei der Stange halten kann, wenn er ganz, ganz scharfe rote Linien zieht. Und in seiner SPD wird davon geträumt, daraus sogar einen Wahlkampfschlager machen zu können. Ja? Und da kann man schlecht eine gemeinsame Haltung rausmachen.
Aber weder Scholz noch Macron werden Alleingänge machen können. Am Ende brauchst du die EU, du brauchst die anderen europäischen Staaten hinter dir. Wirbt Macron gerade für seinen Kurs oder ist das im Moment eine französische Spezialität?
Bei solchen Fragen ist man ja als deutscher Journalist immer etwas gehandicapt, weil man kann lesen, was französische Kollegen schreiben, aber man hat natürlich mehr Quellen in der eigenen Hauptstadt. Ja, so. Und die deutschen Quellen sagen, und da sagen das mehrere Leute, dass dieses Konzept vom Boots on the Ground, das Macron ja vorgestellt hat in Paris bei dieser Konferenz, die er nur zu diesem Zweck einberufen hatte, dass das dort intern auf großes Missfallen getroffen wäre, und zwar nicht nur von den Deutschen, sondern auch die anderen. Also David Cameron war da für die Briten, ne? Der Außenminister, der Rishi Sunak scheint keine Außenpolitik mehr zu machen. Die haben ihren Außenminister geschickt. Da war auch der österreichische Bundeskanzler, da waren ja jemand aus dem State Department, und die hätten alle gesagt in der Diskussion, keine Boots on the Ground. Nur Scholz sei der Erste gewesen. Also Macron hätte sein Konzept vorgestellt, Scholz habe widersprochen Und dann hätten alle anderen aber sehr höflich, um den Gastgeber nicht zu verletzen, aber sozusagen die deutsche Position gestärkt. Ja?
Die deutsche Position, die Scholz vertritt, ist nicht nur in Bezug auf die Bodentruppen ein klares Nein, sondern auch was die Taurus-Lieferungen angeht. Die Debatte um den Taurus geht aber trotzdem weiter. Also die Union wird sicherlich erneut einen Antrag im Bundestag stellen auf Taurus-Lieferungen. Und aus der FDP wollen zumindest laut Wolfgang Kubicki mindestens ein Dutzend der Abgeordneten dann mit der Union stimmen. Olaf Scholz hingegen hat Anfang dieser Woche nochmal bekräftigt, nein, es wird keine Taurus-Lieferung geben. Lass uns mal reinhören, Robin.
Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann. Und wenn man die Kontrolle haben will und es nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Und diese Aussage habe ich sehr klar gemacht. Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das.
Also, dass Scholz die Kontrolle nicht abgeben will, so deutlich hat er das jetzt erstmals gesagt, dass das der eigentliche Punkt ist, warum er keine Taurus-Lieferung möchte. Dass er das allerdings nicht vor dem Parlament getan hat und auch nicht vor den Fraktionen seiner Regierung, sondern vor Berufsschülern, das ist doch in der verunglückten Kommunikation der vergangenen Tage ein weiteres Unglück. Warum tritt Scholz nicht vors Parlament und erklärt sich?
Scholz wollte sich ja lange alles offen halten. Ja, es hieß ja monatelang nicht, es gibt den Taurus niemals, sondern es hieß offiziell immer, die Regierung hat das noch nicht entschieden. Und auf der formalen Ebene ist das ja so, der Bundessicherheitsrat hat einen Antrag, also die Industrie schreibt, sie will liefern auf Wunsch der Ukraine. Der zuständige Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium, Sven Giegold, ein Grüner, macht einen Stempel drauf. Aber der Vorsitzende des Bundessicherheitsrats ist Olaf Scholz und der ruft es einfach nicht auf. Also es bleibt sozusagen in der Schwebe. Und in dieser Schwebe wollte es Scholz ja, hatte Scholz es monatelang und hätte es auch gerne länger gehalten. Und in die Konkretisierung haben ihn dann ja die Anträge der Union und dann auch aus seinen eigenen Ampelfraktionen gezwungen. Und er wollte der Konkretisierung ausweichen. Deshalb ist er nicht ins Parlament gegangen, als die Abstimmung dazu lief und hat dann nachgelegt, aber hat ja damals noch, als er dann das erste Mal gesprochen hat, gar nicht gesagt, dass es ihm um die Kontrolle geht, sondern hat dieses Momentum aufgemacht, man könne das nicht geben, ohne dass die Bundeswehr beteiligt sei. Und in die Konkretisierung, es geht nicht, weil ich der Ukraine nicht genug traue, um mir die Kontrolle über diese Waffe zu geben, hat ihn dann Putin gezwungen mit der Veröffentlichung einer Abgeordneten-Telefonkonferenz von Bundeswehroffizieren.
Also das Gespräch, das du gerade angesprochen hast, lieber Robin, das ist ja ein abgehörtes Gespräch von Bundeswehrgenerälen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie die ganze Nummer gut laufen kann, wenn man den Taurus liefert. Und sich auch die Frage gestellt haben, braucht es Bundeswehrsoldaten dafür, ja oder nein? Sie kommen zu dem Schluss, nein, man könnte auch das Taurus-System an die Ukrainer liefern und sie es eigenständig bedienen lassen. Allerdings hätte das einige Einschränkungen zur Folge. Sie sagen zum Beispiel, ohne Beteiligung der Bundeswehr würde die Komplexität der Einsätze abnehmen und auch der Einsatzerfolg. Es gäbe Einbußen bei der Treffgenauigkeit und die Überlebensfähigkeit gegenüber russischen Abwehrsystemen, das würde auch eingeschränkt sein. Also Sie widersprechen Scholz in dem Punkt, dass es deutsche Soldaten braucht, bestätigen ihn aber in dem Punkt, dass man die Kontrolle abgeben müsste und dass das durchaus auch mit Risiken verbunden ist. Nicht nur dem Risiko, dass die Ukraine diese Marschflugkörper gen Moskau schicken könnte.
Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, Scholz hat in dieser Frage nicht gelogen. Ja? Alles, was er gesagt hat, war immer die Wahrheit. Aber er ist nur so weit konkret geworden, wie er wollte. Ja? Und jetzt In die weitere Konkretisierung hat ihn Putin mit dieser Veröffentlichung gezwungen. Das Besondere an dieser abgehörten Telefonkonferenz ist nicht, dass daraus jetzt ein Riesenschaden entstehen würde für die ukrainischen Soldaten im Feld, dass sie jetzt irgendwas da wüssten oder so. Das ist alles nicht der Fall. Und auch was über die Verbündeten da geredet wurde, dass die dort aktiv sind, das ist peinlich, aber auch das wussten die Russen vorher. Der Vorgang ist einer, der auf die deutsche Öffentlichkeit zielt. Mit der gezielten Veröffentlichung zwingt man Scholz, konkreter zu werden, was am Montag geschehen ist vor den Berufsschülern in Baden-Württemberg, und diesen Punkt mit der Kontrolle zu machen. Und es ist etwas anderes, wenn in einem Podcast wie bei uns gesagt wird, Scholz will die Kontrolle nicht abgeben, als wenn Scholz es in seinen eigenen Worten sagt, auf Tonband dann für die Ewigkeit, ja? Weil davon kommt er schwieriger wieder runter. Und das ist wirklich der Abschluss dieser fatalen Woche geworden. Und da sieht man auch, wie sehr die Russen in diesen unseren Debatten drin sind und die versuchen mitzugestalten, ja? Dass sie eben jetzt den Kanzler auf eine weitere Festlegung gezwungen haben und ja sogar auf ein Basta, was ja Scholz auch meidet. Das ist ein Stilmittel, das Scholz bewusst meidet. Das ist mit Gerhard Schröder assoziiert und Scholz weiß, dass sich das abnutzt. Und er hat es einmal bisher getan in dieser AKW-Frage und da auch minimal invasiv, wenn man ehrlich ist. Und dass er jetzt sagen muss, das gilt, weil ich der Kanzler bin, ist ein Zeichen von Schwäche. Und am gleichen Tag sagt seine Außenministerin vor Kameras, alle Fakten sprechen dafür, dass wir alles liefern, was es braucht, und jeder weiß, der Taurus ist gemeint. Ja? Also am gleichen Tag, wo der Kanzler sagt, die Debatte ist zu Ende, führt sie die eigene Außenministerin weiter. Und der von dir angesprochene Antrag, der nächste Woche kommt, ist ja auch in diesem Licht zu sehen, weil diesen Antrag hat Wolfgang Kubicki bestellt. Wolfgang Kubicki hat den Kollegen vom Münchner Merkur ein Interview gegeben und in dem Interview gesagt, wenn ich die Union wäre, würde ich einen Antrag nochmal stellen, Klammer auf, ist ja eigentlich erst letzte Woche gestellt worden, ich würde auf jede Beschimpfung der Ampel verzichten und in dürren Sätzen nur diesmal das Wort Taurus schreiben, Klammer auf, was letzte Mal vermieden wurde. Und dann, so Kubicki, stimmen 12 Abgeordnete der FDP diesmal zu, unter anderem er selbst, er der Kubicki. Ja, und das Interview geht über die Nachrichtenagenturen und natürlich sagt die Union sofort, das machen wir. So, und das kommt jetzt nächste Woche. So, und jetzt müssen wir überlegen, jetzt, wenn Kubicki recht hat und 12 FDPler stimmen dafür, dann geraten ja in den Grünen die Fraktionsvorsitzenden unter Druck, Frau Hasselmann und Frau Dröge, weil die müssen ja ihren Leuten, die auch der Meinung sind, Taurus soll geliefert werden, müssen die ja erklären, warum dürfen 12 FDP-Abgeordnete nach ihrem Gewissen abstimmen und eine Anzahl grünen Abgeordnete, die wahrscheinlich sogar noch höher liegt, bleibt auf der Fraktionslinie. Ja, da, wie will man das erklären? Und dann kommt man natürlich in ganz schwere Gewässer, weil es ja auch Sozialdemokraten gibt, die der Meinung sind, man sollte längst liefern. Ja? Also die Ampel hat 48 Stimmen über den Durst. Da wäre die Bruchlinie. Aber auch wenn es weniger sind, also wenn Kubicki und sein Dutzend da kommen, wird das ein Vorgang.
Robin, passiert nicht gerade in Deutschland mit der Unterstützung der Ukraine das, was in den USA längst Wirklichkeit ist, nämlich, dass die zu einem innenpolitischen Thema gemacht werden, was auch den Wahlkampf tragen soll? Wir haben jetzt eine Europawahl bevorstehend, wir haben in den ostdeutschen Ländern Wahlen, die anstehen. Also wird das hier gerade innenpolitisch instrumentalisiert?
Ja, aber bei der Analogie zu den USA würde ich vorsichtig sein. Also in Deutschland gibt es, ich sag mal, 2,5 politische Formationen, die das ausbeuten wollen. Das ist einmal die AfD und die Partei von Sarah Wagenknecht. Und die Linkspartei ist auch noch dabei, aber mit zunehmend schlechtem Gewissen. Also die wollen einfach in die Ängste der Bevölkerung sozusagen wirken und diese Ängste auf ihre Mühlen leiten und einfach sagen, das geht uns nichts an, nichts mehr liefern, Grenzen hoch, Ende Gelände. So, das ist das, was die Republikaner in Washington tun, was die Trump-Linie in Washington ist. Nur natürlich in Washington viel einflussreicher, weil dort ist das ja die Mehrheit im Kongress. Und bei uns ist das noch der rechte und linke Rand. Mit, und das ist das Neue, einer SPD, die im Zentrum der Unternehmung steht, die eine schwierige Geschichte mit der Russlandpolitik hat in jüngster Vergangenheit, aber natürlich auch die Partei der Zeitenwende ist. Und wo es jetzt einzelne Protagonisten gibt, die sehr deutlich anklingen lassen, dass man über dieses Thema Olaf Scholz hält uns aus dem Dritten Weltkrieg heraus einen Wahlkampf führen möchte.
Die Erkenntnis der Woche.
Alle guten Dinge sind drei und so wird nun auch das Rentensystem auf eine dritte Säule gestellt. Und diese Säule, die heißt Generationenkapital, vormals bekannt als Aktienrente, aber eine wirkliche Aktienrente ist es nicht geworden. Die Idee ist geblieben, die Finanzmärkte zur Finanzierung der staatlichen Altersvorsorge zu nutzen. Und jetzt mit dem Rentenpaket 2, was die Bundesregierung auf den Weg bringt, garantiert die Regierung zum einen, dass das Rentenniveau von 48% bis zum Jahr 2039 nicht unterschritten wird. Das macht die SPD sehr glücklich. Dass die Beitragssätze bis 2035 allerdings dafür deutlich steigen werden, das wiederum macht den arbeitenden Teil der Bevölkerung unglücklich. Und dieses Unglück, das soll das Generationenkapital mildern. Und dazu wird jetzt ein Kapitalstock errichtet, in den die Bundesregierung in diesem Jahr 12 Milliarden Euro einzahlt. Und die Beiträge in diesen Kapitalstock, die sollen dann jährlich erhöht werden, sodass bis 2036 200 Milliarden Euro im Topf sind. Robin, der Bund subventioniert schon jetzt das Rentensystem aus Haushaltsmitteln, und zwar mit 110 Milliarden Euro jedes Jahr. Ist da das Generationenkapital, so wie es jetzt ausgestaltet ist, tatsächlich der Weg zu einer sicheren und bezahlbaren Rente?
Nein, das Generationenkapital ist der Preis dafür, dass die FDP dieses SPD-Projekt mitträgt.
Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone.
Aber die Aktienrente ist doch im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Warum hat die FDP nun so abgerüstet?
Haben sie doch nicht, kriegen sie doch.
Ja, aber nicht eine Aktienrente, wie sie sich ursprünglich gedacht haben, weil die sollte ja nach schwedischem Modell funktionieren. Und da ist es so, dass der Kapitalstock aus dem Bruttolohn der Arbeitnehmer aufgestellt wird. Hier kommt jetzt der Bundeshaushalt ins Spiel, also unser aller Steuergelder, die da reingehen, weil, so hört man auch aus der SPD, man es den Beitragszahlern ja nicht zumuten kann, dass ihr sauer verdientes Geld an bösen Finanzmärkten angelegt wird.
Ja, auf der Sachebene hast du recht. Und in Schweden kannst du sogar entscheiden, welchen Fonds du da mit dem Geld nimmst. Ja, also da gibt's einen Staatsfonds, der auch prima läuft. Aber wenn du eine bessere Idee hast oder glaubst, eine zu haben, kannst du das auch in whatever anlegen. Andererseits, was da wirklich passiert ist, es sind wieder einmal die Festspiele von Hubertus Heil, dem in Wirklichkeit erfolgreichsten Politiker der Gegenwart. Also, was der schon, also, nein, ich muss etwas davor sagen. Wir setzen jetzt eine SPD-Brille auf vor dem künftigen Text, oder?
Ja, also Robin, diesmal nicht in den Schuhen von Friedrich Merz, sondern in den Schuhen von Hubertus Heil. Immer da, wo der Erfolg zu Hause ist, da ist auch Robin ganz nah.
Nein, wir müssen doch erstmal verstehen, was passiert,
aber
bevor
wir
Robin. Den Hörern helfen können, sich eine Meinung zu bilden. Also, was ist da passiert? Hubertus Heil war ja schon Arbeitsminister unter der Großen Koalition. Und was hat die Große Koalition gemacht? Sozialdemokratische Politik, bis die Schwarte kracht. So, und jetzt ist die Merkel-CDU weg und die CSU und die SPD regiert mit einem liberalen Koalitionspartner und einem grünen Koalitionspartner. Und was machen sie? Sozialdemokratische Rentenpolitik, bis die Schwarte kracht. Ich meine, du hast das ja gerade schon erklärt. Wir haben wahnsinnige demografische Probleme, Ante Portas. Jeder sieht die und trotzdem sendet die Regierung das Signal, Rente bleibt sicher, Haltelinie. Klammer auf, Haltelinie für die Rente, aber nicht für die Beiträge. Die können steigen. Also es ist wirklich, ich will jetzt mich nicht versteigen und sagen, es ist ein SPD-Porno, aber es ist schon SPD pur, ja? So. Und das war nicht aufzuhalten. Das war nicht aufzuhalten, weil dieser Hubertus Heil ist ein, die SPD sagt immer, das ist unser grundlastfähiges Kraftwerk. Also nach dem Motto, der liefert eigentlich die Energie, die wir brauchen, und den Rest, der wenn der Wind weht und die Sonne scheint, aber sonst auch egal. So, das ist nicht aufzuhalten. Und daraus haben die Grünen und die FDP unterschiedliche Schlüsse gezogen. Die Grünen haben den Schluss gezogen, beleidigt zu sein. Es war nämlich, als dieses Projekt vorgestellt wurde am Dienstag, war Hubertus Heil da und Christian Lindner und kein Grüner. Und normalerweise bei so einer epochalen Sache stellt man einen Grünen dazu. Und wenn es Lisa Paus ist, die dann irgendwie auch noch was Soziales für Kinder verkündet. Aber dass die Grünen demonstrativ gefehlt haben, ist ja die Botschaft, alles Blödsinn. Machen wir nicht, wollen, also machen wir schon, aber wollen wir eigentlich nicht. So. Und Christian Lindner hat sich für eine andere Taktik entschieden. Der hat sich nicht dafür entschieden, beleidigt nicht hinzugehen, sondern der trägt es mit und holt dafür für seine Leute und vor allen Dingen für, sage ich mal, seine Weltanschauung was raus. Nämlich, dass die umlagefinanzierte Rente, die irgendwie seit Konrad Adenauer zur deutschen Identität gehört, und zwar rechts wie links, ergänzt wird durch eine Rente, die am Kapitalmarkt erwirtschaftet wird oder teilweise wenigstens. Ja? Und das ist es ja, darum geht es ja. Das ist diese Aktienrente oder jetzt sagen Sie Generationenkapital, genau. So, also dass man dem aktienskeptischsten Volk der Erde zumutet, künftig wird eure Altersvorsorge auch an der Börse verdient. Jetzt kann man doch argumentieren, das ist ein Schritt nach vorne. Und wenn man jetzt gelesen hat, wie darauf reagiert wurde, also was für ein Unsinn erzählt wurde von, jetzt wird gezockt an der Börse und so weiter und so fort. Also jetzt mal hart gesagt, das Level an ökonomischen Analphabetismus, das selbst im politischen Berlin vorherrscht, da kann man sagen, vielleicht ist der Lindner im Windschatten des Heil da doch ein Stück vorangekommen.
Was passieren wird, ist, um diesen Kapitalstock zu füllen mit den besagten 12 Milliarden Euro in diesem Jahr, dafür werden neue Schulden gemacht. Es werden Kredite aufgenommen. Diese Schulden fallen aber nicht unter die Schuldenbremse. Das heißt, Lindner ist also weiterhin der Lordsiegelwahrer der Schuldenbremse und gleichzeitig kann er neue Kredite aufnehmen für ein Projekt, was er, wenn man deine Lesart nimmt, als Revolution im Rentensystem verstehen kann.
Das mit den Schulden, das ist wirklich ein Hammer. Warum kommt das, diese Milliarden, warum zählen die nicht zur Schuldenbremse? Ich meine, das ist ja keine kleine Sache. Das sind Milliarden jedes Jahr und das soll ja anwachsen auf über 200 Milliarden erstmal. Also es ist ja kein Pappenstiel.
Ja, bis 2036 200 Milliarden, wobei 110 Milliarden Subventionen fürs Rentensystem jetzt schon, da sind die 200 Milliarden auch schnelle weg.
Ja, aber andererseits, ich meine, was haben wir geredet über den Klima- und Transformationsfonds, der nicht dazu zählen sollte und das Verfassungsgericht hat gesagt, Edge, so geht es nicht, ja? Also das ist ja, also was könnte man machen mit 200 Milliarden für Klimaschutz oder mit 200 Milliarden für die Bundeswehr oder kann man sich ja einiges vorstellen. Das ist schon ein relevanter Betrag und das ist wirklich lustig. Ich habe unseren Finanz- und Wirtschafts- und auch Rentenexperten Carsten Seibel nochmal angerufen, mir alles erklären lassen. Das geht über den KENFO. Der KENFO ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Der ist 2017, glaube ich, eingeführt worden, weil man Angst hatte, dass die AKW-Betreiber sich nach dem Atomausstieg vom Acker machen und einfach zumachen und sozusagen die Allgemeinheit mit den Ewigkeitskosten übrig lassen. Und die AKW-Betreiber mussten in diesen Fonds einzahlen. Da liegen jetzt 24 Milliarden drin und darüber soll irgendwann die Endlagerung bezahlt werden, wenn man sich auf ein Endlager irgendwann geeinigt hat. So, und diese Leute vom Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung verwalten jetzt auch dieses neue Geld. Und das zählt tatsächlich nicht zur Schuldenbremse, weil man, der Fachbegriff ist finanzielle Transaktion, dagegen einen Wert hat, nämlich halt die Anlagen, die man macht. Aber um die Pointe auf die Spitze zu führen, also es zählt nicht zur Schuldenbremse dazu, aber zu den Maastricht-Kriterien. Also in Europa wird das zur Verschuldung dazugezählt, nur im internen Diskurs nicht. Und gerade schickt mir unsere Producerin Sonja Gillert die Nachricht, ich soll darauf hinweisen, dass Carsten Seibel im Podcast Das bringt der Tag, das alles noch genauer erklärt. Also wer jetzt Feuer gefangen hat für den Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Das bringt der Tag bei Welt.
Im Hinterzimmer.
Die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch entsprachen den Erwartungen. Und die waren gering. Weitere Maßnahmen in der Asylpolitik wird es nicht geben. Was auf Druck der unionsgeführten Länder immerhin erreicht wurde, war, dass die Regierung bis zur nächsten MPK, und die ist am 20. Juni, sich zu Asylverfahren in Drittstaaten positionieren soll. Bis zu diesem Datum sollen die Gutachten vorliegen, auf deren Basis ein Verfahren auf den Weg gebracht werden könnte, die Prüfung von Asylanträgen in Länder außerhalb der Europäischen Union auszulagern. Der Bundeskanzler allerdings sagte die Vorlage der nötigen Gutachten zur nächsten MPK nur mündlich zu. Schriftlich fixieren wollte der gute Olaf Scholz diesen Punkt nicht. Robin, stößt Scholz in seiner Koalition nun an die Grenze des asylpolitischen Machbaren? Denn auch wenn die Drittstaatenlösung im Koalitionsvertrag steht, die Grünen und auch Teile der SPD wollen sie einfach nicht. Deswegen keine schriftliche Festlegung?
Ja, mich hat das ein bisschen gewundert, weil du sagst ja, es steht in deinem eigenen Koalitionsvertrag. Klammer auf, die Geschichte haben wir ja schon mal erzählt, dass sie dort Gerald Knaus eingeladen hatten und dadurch ein überraschend vernünftiges Papier hinbekommen haben. Kann man nachhören. Aber wie gesagt, es steht im Koalitionsvertrag und die MPK hat es ja mit dem Kanzler schon mal beschlossen. Also der Kanzler hat es ja schon zugesagt. Von daher habe ich nicht ganz verstanden, warum er jetzt über dieses Stöckchen nicht springen wollte. Aber ist ja so ein Scholz-Ding, ne? Hält man ihm ein Stöckchen hin, dann sagt er gerade, deshalb springe ich jetzt nicht, weil ihr mir es hingehalten habt.
Wenn man sich jetzt anguckt, was da heute bei rumgekommen ist bei der MPK, das, was man im November beschlossen hat, ist das eigentlich alles schon abgearbeitet worden?
Ja, so gerade, ne? Die Grünen haben eine Taktik gemacht, der meiner Meinung nach unklugen Verzögerung und haben sich ja auch, glaube ich, bis zur letzten Woche gewehrt, noch die gesetzlichen Voraussetzungen für diese Bezahlkarte zu schaffen. Aber die sind ja jetzt geschaffen. Also das ist jetzt alles gesetzlich in Tüten. Nur, die hat ja deshalb noch keiner. Also nur weil du Gesetz hast, wie du eine Bezahlkarte einführen kannst, hat die ja noch keiner in der Hand. Ja, und da laufen bis jetzt nur Pilotversuche und es gibt die Frage, ob das bis Mitte 24 oder erst Anfang 25 ausgeteilt wird, die Karte. Ja? Und die SPD hat sich halt darauf verlegt zu sagen, wir haben eine Menge beschlossen, das müssen wir jetzt abarbeiten und dann müssen wir sehen, wie es wirkt. Und da ist natürlich was dran. Ja, also das ist, wenn man auch Pull-Effekte verringern will, sowas ist kein Fingerschnippen. Und die Union hatte interessanterweise keine geschlossene Gegentaktik, weil ein Teil der Union hat gesagt, alles zu wenig und die Grünen haben es verwässert und großer Mist und wir ziehen das Thema richtig hoch und haben eine Protokollerklärung gemacht. Also das ist ja immer, wenn ein Teil der Länder sich nicht an den großen Konsens gebunden fühlt, dann machen die sozusagen ihre eigene Erklärung. Aber das haben nur Sachsen und Bayern mitgetragen. Also nur ein CDU-regiertes Land und das CSU-regierte Land sind der Meinung, alles ganz schlimm und es müsste viel mehr passieren. Und andere Unionisten waren viel milder und der mildeste von allen war Boris Rhein, der neue Ministerpräsident von Hessen, der Olaf Scholz völlig anlasslos plötzlich über den grünen Klee lobte. Und mein persönlicher Verdacht ist, er war nur so glücklich, dass der Bundeskanzler ihn in seiner Landesvertretung besucht hat, wo nämlich diese Ministerpräsidentenkonferenz diesmal stattfand, dass er gleich von der Höflichkeit in die Begeisterung gefallen ist.
Robin, begeistert bin ich immer und zwar von dir jedes Mal aufs Neue und ich freue mich schon, wenn du mich nächste Woche in Machtwechsel wieder begeistern wirst und zur guten Tradition dieses Podcastes und als unerschütterliche Säule, nicht nur die dritte, sondern die vierte und die 180. Säule mindestens auch noch, gehört, dass du das letzte Wort hast.
Aber nicht erst nächste Woche, sondern am Wochenende gibt es ja unseren Spin-off Nachgefragt und bis dahin auf Wiederhören.